Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Yannick.
Folge 75 des Freelancer-Podcasts. Heute wieder mit einem Interviewgast, und zwar ist Fabrice Pöhlmann bei uns. Moin, Fabrice.
Hallihallo, hi Lukas, hey Yannick.
Magst du dich einmal kurz vorstellen und sagen, was du so machst?
Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich heute irgendwie bei euch sein darf. Mein Name ist Fabrice Pöhlmann und ich bin Brand- und Product Designer. Also ich beschäftige mich damit, wie macht man gutes User Experience, wie macht man gutes User Interface und wie macht man aus Unternehmen und Produkten eine Marke.
Mhm. Das war ein auf den Punkt gebrachter Elevator-Pitch. Hast du den auswendig gelernt?
So. Also mit der Zeit kommt das nach und nach. Wenn man irgendwie 10-mal seiner Mom erklären muss, was man macht, wird es relativ klar irgendwann. Nein, Quatsch. Ja, es ist ein bisschen der Elevator-Pitch. Also ja, ein bisschen auswendig gelernt für heute extra. So. Nein, Quatsch. Perfekt.
Ja, also okay. Das fand ich echt faszinierend kurz. Also das hat mich so ein bisschen...
Sonst ist ich war gerade auch gar nicht darauf vorbereitet, dass er jetzt schon fertig ist. Ein
bisschen so überrumpelt. Okay, ich schaffe es auch noch, das ein bisschen weiter auszuholen. ich kann aber auch nochmal damit... Das ist nicht das, was ich schon immer mache. Sagen wir mal so. Ich habe angefangen... viel mehr im ganz klassischen Advertisement-Bereich. Ich habe tatsächlich, also insgesamt, ich hab Kommunikationsdesign studiert im Bachelor und habe vorher ein Praktikum gemacht in einer ganz klassischen Werbeagentur und bin dann so nach und nach ins Digitale abgedriftet mit wieder einem neuen Praktikum, und nach der Werbung habe ich mir gedacht, boah, das ist irgendwie schon nicht ganz so meins. Da habe ich zwar sehr, sehr viel gelernt und ich war auch irgendwie das Jahr in der Agentur, bevor ich überhaupt im Studium angefangen habe, und bin dann aber danach ja mehr ins Digitale abgedriftet. Jetzt fange ich aber schon an, meine ganze Geschichte zu erzählen. Ist das überhaupt schon richtig, ist die Frage.
Also an sich müsste ich jetzt eigentlich fragen, wie bist du Freelancer geworden und was ist deine Story dahinter? Also kannst du eigentlich einfach weitermachen.
Okay, dann knüpfe ich da direkt an, das geht so miteinander einher. Wie gesagt, ich habe Kommunikationsdesign studiert und habe ganz am Anfang noch vom Studium, nachdem man so 2-3 Semester studiert hat, mit meinem besten Freund damals und meinem besten Kollegen aus dem Studium eine kleine GbR gegründet, weil wir gedacht haben, wir können nicht irgendwie... ja, kleine Kunden komplett schwarz betreuen, und es wäre vielleicht mal nicht schlecht, wenn man so Logos für 500 Euro macht, vielleicht da doch mal eine Rechnung zu schreiben. zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich noch in einer Band gespielt und dann hat man da irgendwie sowieso Event, Poster und 1000 Sachen gemacht, haben wir gesagt, komm, wir machen eine GbR. Das hat so ja ein halbes Jahr gut funktioniert und danach haben wir das relativ schnell wieder aufgelöst, weil irgendwie alle in die Ecken von Deutschland getrieben wurden und dann nicht mehr zusammengearbeitet haben direkt. Mhm. Und danach habe ich mich gefragt, okay, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich mich direkt als ja Freelancer, Selbstständiger, ich sage einfach mal angemeldet. Und habe dann angefangen, eigene Kunden zu betreuen. Also die Freelancer-Tätigkeit ging immer parallel zu meinem Studium. Und ich habe aber parallel dann immer auch nochmal ein Praktikum gemacht. Ich bin dann nach Hamburg gegangen und war bei Mutabor und habe dort Kommunikation im Raum gemacht für Audi und habe dort mit einem supergeilen Team eine super riesige Messe für Audi mitbetreut. Und bin sozusagen vom Advertisement in dieses Kommunikation im Raum Ding und danach weiter...
Auf freier Basis dann, oder?
Nee, tatsächlich, das war damals noch ein Praktikum.
Ah, okay.
Und dann bin ich zurück, wo ich vorher auch schon kurz war, zu Scholz und Volkmar. Das ist eine Digitalagentur, ganz groß hier in Wiesbaden und in Berlin. Und da war es so, dass ich dann dort als freier oder als Freelancer, freier finde ich immer so ein schwieriger Begriff, angefangen habe zu arbeiten. Das war immer so, dass ich oft gebucht wurde, so für so 2-3 Wochen, dann mal wieder einen Monat nicht, weil ich angefangen habe, eigene Kunden zu akquirieren. Und das aber meistens so sehr, sehr lokal. Also ich war nie der Typ, der von vornherein, obwohl er angefangen hat, dann immer mehr UX und UI Sachen zu machen, seine Kunden irgendwie online akquiriert hat, sondern ich war immer so super, super lokal. Und das hatte, glaube ich, einfach was damit zu tun, dass ich hier in Wiesbaden mein größtes Netzwerk einfach hatte und dort immer wieder Aufträge reinkamen. Also es war einfach so, dass man dann so, ich meine, mein Studium, mein Bachelor ging Insgesamt so 10 Semester, ich weiß gerade nicht, 5 Jahre oder so. In der Zeit habe ich halt, wie gesagt, von vornherein angefangen und dann nach und nach immer Kunden aufgebaut und das alles insgesamt miteinander wachsen lassen, sodass ich als Freelancer immer komfortabel mit den Kunden irgendwie so handeln konnte und ohne große Lücken dazwischen zu haben. Ich bin halt irgendwie von Agentur zum eigenen Kunden da mal wieder kurz in die Uni und das war so eine gute Balance am Anfang.
Das beim ist, Studium bietet sich an, ne?
Ja, eben, also das ist für immer predigen, während des Studiums schon anzufangen, als Freelancer zu arbeiten, weil du einfach die Zeit auch hast. Also dass du hast ja deutlich weniger finanzielle Verpflichtungen und kannst dich da einfach mal drauf konzentrieren und was langsam aufbauen. Das ist was man, glaube ich, dann nie wieder hat danach.
Mega. Und das habe ich auch nie verstanden, warum Leute bei uns aus dem Studium, also kann man auch machen, man kann auch in der Bar arbeiten, um irgendwie seine Miete zu bezahlen. Okay. Habe ich aber nie gecheckt, so von wegen, weil du hast eine Expertise in deinem Designstudium, wo du mit absolut, also wo du mit gutem Design ausreichend so lokale Kunden betreuen hast, warum nimmst du das nicht einfach, akquirierst ein paar Kunden und arbeitest dann so? Weil am Ende vom Tag verdienst du das gleiche Geld. Und deine ganzen, ich nenne es mal Projektmanagement und Managementaufgaben in Bezug auf Steuer, dies und das, sind auch nicht dramatisch. Ja.
Vor allem deutlich mehr teilweise. Also du sprichst wieder aus der Seele. Ich habe das, glaube ich, 3 Jahre in meinem Studium gepredigt, eben Informatiker. Ich meine, Informatik, also da kannst du ja alles. Also das ist ja überhaupt kein Stress, da Kunden zu kriegen. Ja. Und es gab wirklich keinen anderen Freelancer als mich. Also ich habe mich da bestimmt in den 3 Jahren mit 300 Leuten unterhalten. Die haben alle in Bars gearbeitet. Ein paar natürlich auch in Agenturen netterweise mal. Also wenigstens was ansatzweise fachbezogenes. Ja. Aber nee. Und dann wird da für 8,50 Euro geshoppt. Und dann stand ich mal da so, als Informatiker verdienst du schon auch mehr. So ist nicht. Also.
Ja. Ja, das habe ich auch nie verstanden so. Ne? Und ich bin dann... Und das Ding ist halt, ich habe die Kunden, die ich dort in der Zeit halt irgendwie gewonnen habe, die habe ich heute noch. Mhm. Also das ist ja auch so ein bisschen, jetzt springen wir irgendwie so ein bisschen im Thema, aber dass Leute halt immer das Gefühl haben, und das ist im Design exakt genauso, ich gehe aus der Uni raus und jetzt will ich Freelancer werden und so, jetzt habe ich Kunden, so, it's not gonna happen.
Wie bist du denn an die Kunden gekommen, um da vielleicht kurz reinzugrätschen? Das ist nämlich die Frage, die immer alle wissen wollen, also verständlicherweise. Kannst du kurz ein bisschen ausführen, wie du an die Kunden gekommen bist, die ersten?
Klar, absolut. Ich separiere das immer so ein bisschen in Agenturkunden und wirklich eigene persönliche Kunden. Agenturkunden sind eigentlich relativ simpel, weil wenn du einmal in einer großen Agentur bist, das Agenturnetzwerk ist so eine Big Family, jeder kennt da irgendwie jeden und dann ist halt, dann irgendwie, ne? Wenn du anständige Arbeit in einem guten Zeitraum ablieferst, dann wirst du weiterempfohlen, zwangsläufig, weil der Bedarf an guten Leuten ist immer da. Immer. Ja. Und dementsprechend von Agentur wirst du eigentlich nur mehr oder weniger rumgereicht. Dann hatte ich tatsächlich mal eine Zwischenzeit lang, war ich in einer Headhunter-Agentur, die mich tatsächlich irgendwie damals noch über Xing irgendwie angeschrieben hatten, ob ich nicht Bock hätte, dort irgendwie zu joinen. Und dann habe ich gesagt, ja, gerne, machen wir. Und die haben mir noch so den einen oder anderen Freelancer-Job in Agenturen vermittelt. Das hat irgendwie ein bisschen was gebracht, war jetzt aber auf gar keinen Fall irgendwie so das Hauptding. So, nur meine eigenen ersten Kunden tatsächlich halt meistens wirklich über Empfehlungen und dann von Projekt zu Projekt, ne? Und es ist halt so ein bisschen auch immer das gewesen, ich habe immer das Gefühl gehabt, man muss einfach neben dem, was man so macht in seinem Geschäft, Daily Business, einfach immer noch mal dreimal mehr hier drüber hinaus machen. Und man muss einfach viel über Dinge labern. Also wenn ich neue Leute kennengelernt habe, habe ich immer so ein bisschen, ohne das aber so super aufdringlich zu machen. Also du sollst jetzt keinen Sales Elevator Pitch, wie ich den gerade eben rausgeknallt habe, sondern eher viel mehr so, von wegen, was ist denn, hast du irgendwie ein Problem gerade so, was machst du eigentlich? Und dann so, ich habe da irgendwie einen Bekannten, der macht da irgendwie, ich erzähle gerade von einem konkreten Kunden jetzt tatsächlich, der macht da irgendwie so Trikots für so Frisbee-Mannschaften, so, keine Ahnung, voll geil. Und ja, der braucht immer mal was, so, keine Ahnung, vielleicht soll ich euch mal connecten. Und dann am Ende vom Tag entstehen dann halt so irgendwie Kundenbeziehungen, die über Jahre halt funktionieren, ne? Und damals war es so, dass ich dann einen Kunden hatte, für die ich so Jersey-Design gemacht habe. Und der Typ hat halt die Trikots produziert für Ultimate Frisbee, Nationalmannschaften und so. Also okay. Das war super spannend. Und das Ding ist halt, ich finde auch, so gerade im Studium, Leute haben manchmal das Gefühl, dass sie das Generieren von Kunden so das mega Obstacle ist. Die Frage ist halt einfach nur, wie hoch setzt du halt deinen Anspruch an die Kunden, die du generieren willst. Wenn du dir einfach eingestehst, so, ey, ich krieg jetzt halt irgendwie im dritten Semester nicht Nike und das ist oder auch nicht Bosch oder sonst irgendwas. Aber geh doch einfach hin und versuch lokal einen Mittelständler zu akquirieren über zwei Ecken oder sonst irgendwas. Ich war, jetzt geht's irgendwie noch ein Stück weiter zurück, ich war, als ich noch in meiner GbR war, im fucking Gewerbeverein von meinem Kaff. So, ne? Und sorry, jetzt wird schon wieder Violent Speaking, wird alles geblockt.
Wir machen Piep und, drüber.
Sehr gut, sehr gut.
Wissen wir das?
Das ist einfach, ich meine, das waren Kunden wie einen Pflegedienst oder das waren Kunden wie XYZ in diesem Rahmen, so, ne? Aber das hat unglaubliche Wirkung hinten raus, einfach nur, weil du hast am Anfang dieses Obstacle, oh god damn, ich muss Kunden kriegen. Wenn du das überwunden hast, kommt der Nächste. Und dann kommt der Nächste. Und dann kommt der Nächste. Und dann kommst du in so einen Flow. Also, das muss man sich irgendwie auch so ein bisschen.
Ich glaube, für viele, es ist so ein bisschen wie mit dem Anfahren. So, am Anfang fährst du halt nicht so schnell und das wird dann irgendwann, nimmst du halt Fahrt auf.
Ja.
Aber das Problem für viele ist es, überhaupt erstmal diesen Erstkontakt mit Kunden hinzubekommen. Also, sich überhaupt erstmal in eine Position zu bringen, in denen sie überhaupt diese Gespräche führen können, von denen du gerade gesprochen hast, ne? Also, da gibt es ja verschiedene Ansätze, die man fahren kann. Sich bewusst auf irgendwelchen Meetups tummeln oder so.
Ja.
Hast du da Tipps vielleicht?
Was ich damals gemacht hatte, was mir auch ein paar Kunden gebracht hat, ich habe meine Bachelorarbeit tatsächlich damals geschrieben über Branding für Startups. Also wie kann man sozusagen diesen gesamten Markenprozess so klein skalieren, dass er für Startups irgendwie lukrativ ist, und bin dann ganz viel auf so Start-Summits und Startup-Events und sonst irgendwas gegangen. Und es ist so, dass vielleicht nicht das erste Startup, was man dort kennenlernt, dann der perfekte Kunde ist. Also ich habe beispielsweise für ein Startup gearbeitet, das war noch von der St. Gallener Uni, eine Ausgründung. Die haben, keine Ahnung, ein Budget gehabt damals von 1.500 Euro für irgendwie ein kleines Corporate Design, so, ne?
Okay.
Und dann habe ich gesagt, scheiß drauf, machen wir, ich finde euch irgendwie alle nett, cool. Mhm. So, und dann passieren halt so Dinge, so von wegen, ja, mein Vater, der hat auch eine Firma und der braucht vielleicht ein Corporate Design und wir sitzen ja in Zürich und so, aha, okay, cool, ja, nice. Und dann, so kriegst du größere Kunden.
Ja.
Also klein anfangen, kleine Brötchen backen irgendwie und dann Step by Step nach oben gehen. Was und
nicht fancy sein.
Genau, nicht fancy sein. Alles hat bei mir nicht funktioniert, funktioniert bestimmt bei anderen schon. Aber ja, was ich nicht so krass gemacht habe, was ich so ein bisschen das bereue oder nachholen muss, ist so ein bisschen so ganz explizit auf so Networking-Events gehen, wo wirklich alle so gegenseitig ihren Stuff sich pitchen und so weiter und so fort. Das habe ich nie so krass gemacht. Und was ich auch nie so intensiv gepflegt habe, sind so meine Webseite und so super SEO, keine Ahnung. Also wenn du Designer Wiesbaden eingibst, so, das hat bei mir, das, nee.
Okay, bei SEO weiß ich es nicht. Auf deiner Webseite war ich vorhin nochmal und habe so gedacht, das ist aber ein sehr gutes Beispiel für eine Freelancer-Website, die ich eigentlich hier im Podcast nennen wollte, wo ich sage, guckt euch die mal an, weil ich fand, das hat sehr, wie jetzt auch eigentlich deine Vorstellung insgesamt, sehr schnell auf den Punkt gebracht, was du machst, wer das approved, also deine Kunden im Prinzip, und was du sonst so neben deiner Freelancer-Tätigkeit noch machst, um zu zeigen, dass du halt was kannst, ne? Also dein Content und so.
Ja, die Seite ist tatsächlich auch super neu, ne? Ich habe mich jetzt gerade so ein bisschen darauf bezogen, als es darum ging, wirklich ganz am Anfang Kunden zu akquirieren.
Ach so,
Ich hatte super lange keine Website und es hat absolut gar keinen Unterschied gemacht. Gar nicht. Also so, wo Leute auch immer sehr viel Zeit investieren in ein perfektes Portfolio, würde ich auch einem jungen Designer heute nicht empfehlen.
So, kommt auf die Branche drauf an, ne?
Ja, voll.
Ich glaub, als Webentwickler wirst du Probleme bekommen, wenn du keine Website hast.
Ja, na total. Total. Alles, was ich heute erzähle, ist auch so wirklich meine komische, weirde Perspektive auf die Welt halt, ne? Deswegen, da muss auch jeder so super krass seinen Weg finden. Auch so dieses Abklappern meiner ganzen Stationen, so erst Advertisement, dann Kommunikation im Raum, dann so digital und jetzt Marke und digital und Marke und Produkt. Das ist ein Prozess halt insgesamt auch. Und ich glaube, das würde ich auch gerade Leute, die im Studium Freelancer werden wollen, empfehlen. Schießt euch nicht zu schnell auf was ein, sondern einfach offen sein für alles und gucken, wo die Reise hingeht. Ich habe angefangen auch zu fotografieren im Studium und habe dann Freelancer-Aufträge gemacht im Fotobereich. Ich habe vor der Uni gesagt, ich mache niemals Foto, never ever ever. So, danach habe ich halt Shootings gemacht, so keine Ahnung, wo Budgets dann irgendwie so für 2.000, 3.000 Euro irgendwie auf einmal da waren halt, ne? Das da ergeben sich halt einfach Dinge und am Anfang muss man einfach gucken, wo man da bleibt.
Naja. Es liegt auch einfach nahe dann so. Ne? Man hat dann so seinen Kreativbereich, man muss dann für Kunden manchmal auch, die wollen dann oft auch was anderes, also zum Beispiel bei mir ist es das Frontend und die haben halt dann oft überhaupt erstmal einen Bedarf an einem Design, bevor sie überhaupt einen Frontend-Entwickler beauftragen. Und ich war immer sehr designnah in meiner Arbeit und von daher habe ich mir da so ein bisschen Learning by Doing, also gar nicht den Anspruch, dass ich jetzt sage, ich bin irgendwie ein Profi-Designer, da haben wir ja kurz eben schon drüber gesprochen, was so Profi ist, so ein schwieriges Wort, aber zumindest man wird so Quereinsteiger in ganz vielen anderen Bereichen, ne?
Ja, total. Und das ist auch was das Freelancen, finde ich, super krass ausmacht. Also dieses Quereinsteigen, sich Themen aneignen, wo man vorher überhaupt nicht gedacht hat, dass man das irgendwie können muss oder überhaupt können sollte. Das ist ein super riesiger Benefit irgendwie dabei.
Und danach man wächst mit seinen Anforderungen, ne?
Ja, absolut, absolut. Und ich würde auch immer echt super breit anfangen und dann nach und nach spitzer werden. Wobei ich bis heute irgendwie der Meinung bin, Generalist ist immer ein bisschen cooler, aber das ist auch nur meine persönliche Geschichte. So, vielleicht ändert sich das mit der Zeit und mit der Expertise dann vielleicht auch wieder.
Eine Frage noch zur Kundenakquise. So im Vergleich, heute sieht die Kundenakquise wahrscheinlich so aus, dass du einfach empfohlen wirst oder bemühst du dich noch aktiv irgendwo, wo man wirklich sagen könnte, das ist eine aktive Maßnahme, wie ich schreibe Leute an oder ich bewerbe mich irgendwo. Gibt es sowas bei dir heute noch oder ist das alles passiv?
Nee, das ist alles, also ich habe die glückliche Situation, dass es alles passiv ist und dafür bin ich ziemlich dankbar. Aber, also im Moment ist es einfach so, keine Ahnung, es kommen viele Sachen rein und ich muss viele Dinge ablehnen. Also es ist leider einfach so. Ne?
Aber genau da willst du ja hin. Also klar. Da werden jetzt vielleicht viele neidisch zuhören und sagen, okay, das klar. Ist ja, aber das ist der, also wenn man so ein Gesundheits-, wenn man so eine Freelancer oder so eine Selbstständigkeit wie so eine Gesundheitslevel messen würde, dann würde ich sagen, ist es so, am Anfang ist das normal, dass du dich selber viel kümmern musst, aber irgendwann sollte sich dieser Automatismus ja einstellen, sonst stimmt vielleicht irgendwas nicht an der Qualität, weil die Kunden einen nicht empfehlen oder irgendwo wird es dann Fehler geben, weil sonst würde ich sagen, oder man hat einfach eine schwierige Dienstleistung, wo das nicht so üblich ist, dass man weiterempfohlen wird.
Absolut, absolut. Ich glaube aber dennoch, dass man für diese Position völlig, also komplett selbstverantwortlich ist. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass man sehr, sehr lange, sehr, sehr hart dafür Zeug gemacht hat. Man muss einfach sich bei Kunden, Freunden, Bekannten, Netzwerk diesen Status erreichen, dass du einfach dieses Vertrauen generierst, ohne dass du mit jemandem gesprochen hast. So. Und dann kommst du einfach in diese komfortable Situation, dir irgendwann auszusuchen, was du machen möchtest.
Ja. Dazu passend mal, wie läuft denn dazu dein Arbeitsalltag ab? Also, was hast du da genaue Pläne, wann du wie was tust? Kaffee trinken, Zeitung lesen und dann los geht's.
Im Moment ist es ja so, dass ich so ein bisschen hin und her gependelt bin zwischen Freelancing und jetzt einer festen Anstellung in einer Tech-Company, aber weiterhin irgendwie noch Freelancer-Projekte mache. Ich erzähle aber von dem Alltag, wie es nämlich als Freelancer noch war. Das ist für diesen Podcast, denke ich, ein bisschen besser. aber ich noch ein Minisatz dazu. Ich habe mir angeeignet, nicht mehr zwischen Freelance und fest zu unterscheiden, sondern nur noch in Projekten zu denken. Und das ist einer meiner Big Learnings 2018 gewesen, sagen wir mal so, weil du dann anfängst, ganz, ganz anders über Arbeit grundsätzlich nachzudenken. Aber egal, da wollen wir jetzt nicht tiefer gehen, das ist eine Podcast-Folge.
Das ist eine eigene Folge fast.
Whatever. Genau. Wir waren dabei stehen geblieben, wie läuft mein Arbeitsalltag? Ich hatte tatsächlich lange kein eigenes Studio, sondern habe nur von zu Hause aus gearbeitet. Hatte dann aber zwischendurch auch als Freelancer noch zusammen mit zwei anderen Freelancerinnen, oder besser gesagt, die hatten eine GbR, ein kleines Studio. Und das hat den Alltag ein bisschen klarer gemacht. Und da war es wirklich klassisch so, dass ich mir gesagt habe, 9 Uhr ist der Start. Also wirklich auch eine feste Zeit gesetzt, klar, irgendwie mal gerne später, gerne früher, wo man wirklich ins Office kommt. Da wird irgendwie noch entspannt zusammen gefrühstückt und dann schaltet man sein Time-Tracking zum ersten Mal an und macht sich einen Plan für den Tag und überlegt, okay, was sind irgendwie die Obstacles für heute, was würde ich gerne erreichen? Wenn es ein Montag ist, dann tatsächlich die ganze Woche auf einer To-Do-Liste mal kurz durchgeplant und geschaut, was sind so große Dinge und was sind irgendwie kleine Dinge, was kann ich schneller abhaken, was kann ich irgendwie, oder was braucht einfach mehr Zeit? Und dann so ein bisschen die Woche eingeschätzt. Und dann tatsächlich ganz klassisch irgendwie 8 Stunden straight die Sachen durchgeknallt, zwischendurch Bock auf einen Kaffee gehabt, Kaffee getrunken, längere Mittagspause, kürzere Mittagspause. Das war wirklich irgendwie so, wie ich im Mood war. Und beim Design ist es ja wirklich auch so, manchmal hast du auch irgendwie keinen Flow und dann gehe ich auch mal irgendwie eine Stunde Skateboard oder Motorrad fahren. So.
Das ist also, ja der Vorteil dann.
Absolut. Und das ist auch so der allergrößte Vorteil am Freelancer sein, speziell auch in dem Designbereich, sich eben diese Pausen frei aussuchen zu können. Weil Kreativität einem so einfach nicht auf Knopfdruck funktioniert.
Also witzigerweise habe ich angefangen, das auch immer wieder Managern oder also Projektmanagern in Agenturen zum Beispiel auch nahezulegen, dass wenn ich da mal irgendwie mit dabei war, dass die seine Leute einfach mal kurz wegschicken soll oder einfach mal spazieren machen soll mit denen oder halt mal irgendwie in die Kaffeebar gehen soll, mit denen labern soll.
Ja.
Weil wenn die halt irgendwann nur noch Mist verzapfen, weil sie sich nicht mehr konzentrieren können, bringt es halt auch keinem was. Also hat bisher immer gut funktioniert. Also auch für alle die gerade noch angestellt sind, das Problem im Alltag haben, vielleicht wirklich ein guter Tipp, meine Pause einzulegen. Auch wenn es vielleicht vom Chef nicht erlaubt ist. So.
Total. Ja, absolut. Also ich finde sowieso, dass man viele Dinge, die man als Freelancer lernt, mit ins Angestelltenverhältnis mitnehmen muss. Also wie du gerade gesagt hast, alle, die jetzt gerade angestellt sind und mit dem Gedanken spielen, Freelancer zu sein und wieder hin und her zu switchen. Ihr werdet sehr viele Sachen lernen als Freelancer, die ihr gut benutzen könnt in eurem Arbeitsalltag, die euch dann trotzdem deutlich produktiver machen. Und dann ist es einfach nur noch, ist es nur noch daran, einen Manager in dem Unternehmen zu finden, der ein offenes Ohr für diese Prozesse hat oder für diese Form des Arbeitens, um das dann auch durchzusetzen. Also ich setze mich heute auch noch hin und wenn ich sage, geht jetzt nicht, ich muss jetzt hier mal eine Stunde auf die Couch, dann mache ich das einfach. Wenn abends um 19 Uhr die Scheiße geil ist, so, dann ist es egal. So, ne?
Ja, also genau das ist es. Also das ist das Geheimnis dahinter. Also das ist vor allem auch eine Sache, die man relativ gut auch ohne, also klar, eine Absprache ist da immer ganz gut, wenn man das Problem aber auch einfach mal so machen, also wenn man sich einfach mal so eine Auszeit nimmt und dafür halt deutlich bessere Arbeit abliefert, sagt auch meistens keiner was. Und wenn jemand was sagt, dann ist er einfach ein dämlicher Manager. Also dann,
ja, finde ich auch. Um nochmal kurz auf dieses Thema zurückzukommen in Bezug auf Arbeitsalltag als Freelancer, was mir auch oft passiert, ich habe oft sehr, sehr lange auch da gesessen, weil mir einfach das gemacht hat, was ich mache, einfach meistens Spaß gemacht hat und dann ist es einfach nicht aufgefallen, dass es Arbeit ist.
Ja.
Ich denke, das kennen viele Freelancer, die heute zuhören auch. Ich habe dann noch kurzes deepes Thema so. Man muss aber dennoch aufpassen, dass es einfach nicht too much wird. Mhm. Weil ich hatte wirklich eine Phase, ich glaube zwar, dass diese Phase, in der ich zu viel gearbeitet habe, es ist dafür verantwortlich, dass ich mir heute aussuchen kann, was ich mache. Aber es war trotzdem zu viel. Also man muss einfach gucken, wie lange man diesen Bogen überspannt, bis man zu dem Punkt kommt, okay, jetzt musst du den Absprung schaffen, sonst drehst du durch. Aber dann hast du trotzdem die Sachen mitgenommen, die für deinen langfristigen Erfolg wichtig sind.
Ja, es kippt irgendwann, ne? Also ja, genau. Auch Leute, die dann sagen, ist ja halt mein Hobby fast. Also wenn Leute ihr Hobby zum Beruf machen, irgendwann wird es halt dann wirklich nicht mehr dein Hobby, wenn du zu viel nur noch das machst und dann hast du halt, also das Hobby ist dann weg. Dann ist es wirklich nur noch dein Beruf.
Ja, total. Ich habe auch immer mal wieder Gespräche geführt, so ist wirklich das Hobby dann der Beruf und so, weil das Problem ist, dein Hobby liebst du halt und wenn du dich zu sehr in dein Hobby und deinen Job verliebst, dann hast du zu viel emotionale Bindung an viele, viele Dinge und kannst dann nicht mehr irgendwie objektiv an gewisse Sachen rangehen.
Irgendwann musst du es halt machen. Ein Hobby ist halt was du machst, wenn du Bock hast.
Ja.
Und bei einem Job, wenn du einen Freelance-Job annimmst, klar, es ist oft so, dass es damit einhergeht, dass du Bock drauf hast, aber es kann ja mal sein, dass du jetzt am Nachmittag irgendwie gar keine Lust hast, dich an das Projekt zu setzen. Aber die Deadline ist halt morgen und dann musst du es halt machen. Und dann ist halt dieser Faktor, du musst. Und das ist, glaube ich, was oft Hobbys kaputt machen kann oder in dem Fall diese Leidenschaft.
Ja, absolut, absolut. Das ist auch viel Höhen und Tiefen auch bei mir gewesen. So. Es gab auf jeden Fall Phasen, wo man sich gedacht hat, so, Freelancen und jetzt muss ich und ist das irgendwie wirklich das Richtige und so weiter und so fort. Aber wenn man das so in so einer Kurve beschreibt, dann merkt man so mit der Zeit einfach und jetzt rückblickend irgendwie auf 4 bis 5 Jahre Freelancing, ist es einfach immer so ein leichtes Up and Down. So, wenn das insgesamt
Selbstständigkeit einfach.
Ja, ne? Selbstständigkeit an sich so, ne? Wenn das tendenziell aber nach oben geht und man sich dabei gut fühlt, dann ist es die richtige Richtung. Aber es wird immer die Down-Phasen geben. Ja, und es gab auch bei mir Zeiten, wo ich auf einmal tatsächlich, das war gerade, also ich habe einen Master in Media und Design Management noch gemacht tatsächlich. Mhm. Ob das bis heute eine schlaue Entscheidung war, sei jetzt mal dahingestellt. aber es gab da mal auch eine Phase, wo ich einfach neben dem Studium kein Projekt hatte und keine Agentur mich gebucht hatte. Das war dann so für 2-3 Wochen, wo ich gedacht habe, fuck, das ist mir noch nie passiert. So, was passiert denn jetzt? Du hast kein Geld, oh mein Gott, du stirbst. Natürlich nicht. Und dann ist es wieder so dieses Ding, so ein bisschen Karma auch. Dich rufen dann auf einmal 10 Leute an und musst dir 2 Sachen absagen. Also, das ist irgendwie weird, aber
Wir wollen diesen Effekt noch benennen, das habe ich schon mal in einer anderen Folge gesagt. Geil. Dieser Effekt, dass sich alle auf einmal melden und dann gibt es Phasen, wo sich keiner meldet. Das muss irgendeinen Namen bekommen, dieses Phänomen.
Cluster-Akquise.
Das wäre ein Vorschlag. So, votet jetzt, wirklich.
Nice.
Ein Thema, was ja auch bei Freelancern immer so dauerpräsent ist, zumindest wenn du mal so, ich weiß nicht, ob du auf Facebook unterwegs bist oder ob du sagst Facebook nicht, also wenn du so in Gruppen unterwegs bist für Freelancer, da ist immer das Thema Preisgestaltung. Wie soll ich das Ganze bepreisen? Wie machst du das? Hast du irgendwie Staffelpreise? Wie gehst du das an?
Ich fange mir da auch wieder so ein bisschen storymäßig von vorne an. Mhm. Also ich bin mal im Studium, hatte man mal einen Kurs so von wegen, so viel musst du als Freelancer verdienen und dies, das. Dann habe ich mir das angehört, da habe ich mir gedacht, das bezahlt mir niemand. ich hab angefangen tatsächlich damals mal im Studium noch mit 20 Euro die Stunde. Habe ich mir gedacht, okay, 20 Euro die Stunde, das geht voll, das war wirklich
so. Also das ist dann so diese Angestellten, wo man noch Stundenlohn aus Angestelltenverhältnissen kennt und noch nicht sowas wie Steuern genau, und sowas drauf.
Ja, ne? genau. Das war aber noch so super early stage, so 2., 3. Semester, keine Ahnung, da war ich 21, 22, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, mit 20 Euro. So, dann habe ich die ersten Rechnungen geschrieben und habe mir gedacht, ja, okay, geht noch irgendwie. Aber scheiße, das ist gar nicht so viel. So, dann habe ich angefangen wieder, nächster Kunde, 10 Euro drauf. Nächster Kunde, 10 Euro drauf. Nächster Kunde, 10 Euro drauf. Dann war ich irgendwann mal eine Zeit lang so bei so 45 Euro. Und das habe ich so, ich würde mal sagen, so 1,5 Jahre glaube ich, so gelassen erstmal, weil ich zu dem Zeitpunkt mit 40 Euro, ich war super viel gebucht, das war good money, also da kann man nicht hassen am Anfang. Auf jeden Fall fing es dann aber so langsam an, so, ja, okay, das ist ja hier mit dieser Einkommensteuer und dann geht ja dann total noch voll viel von ab, das ist ja...
Nach zwei Jahren entdeckt, so, oh, es gibt Steuern, ups.
Ja, genau, also wirklich, es war bei mir wirklich so, ne, ich war so Vollblut-Designer, ne, ich hatte keinen Plan davon am Anfang und ich würde mal sagen, ich habe es gestern verstanden, so ungefähr. Und dann merkt man so, okay, 45 Euro, das ist doch gar nicht so viel. Und wenn man dann irgendwie alleine wohnt und neue größere Wohnungen hin und her und dann denkt man sich so, ah, cool, in Urlaub gefahren, wo ist die ganze Kohle hin? Und dann habe ich angefangen mit jetzt auch so 60, 65 Euro nach und nach, aber immer auf Stundenbasis abzurechnen. Ich habe gesagt, okay, das Projekt, also Kunde X kommt zu mir, was denkst du, was du dafür kriegst? Und ich so, ja, Stunden, so und so viele Stunden, die und die Money.
Also gibst du eine Schätzung ab und das ist dann der Festpreis, auf den das beschränkt wird, oder erfasst du Zeiten und sagst, okay, das kostet dich das jetzt, weil das hat so lange gebraucht?
Nee, tatsächlich habe ich dann einen Festpreis angeboten. Ja. Also ich habe das vorher kalkuliert, ich habe gedacht, okay, ich mache jetzt einfach eine fiktive Sache, irgendwie das Logo dauert 10 Stunden, 60 Euro, zack, dann hast du es. Dann war am Ende der Festpreis da und ich habe aber immer noch die Stunden irgendwie ausgewiesen und gesagt, das hat dann so lange gedauert oder die Phase hat irgendwie so und so viel Stunden. Auch wenn ich dann irgendwie kürzer oder länger gebraucht habe, hat das Gleiche gekostet. Dann habe ich gemerkt, so, keine Ahnung, ist irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei. Dann habe ich angefangen, nur noch in so Tagen abzurechnen. Also man konnte mich dann irgendwie, auch Agenturen konnten mich nicht mehr für halbe Tage oder sowas buchen, sondern nur noch einen kompletten ganzen Tag. Das hat schon mal irgendwie das alles so ein bisschen größer und regulierter gemacht, als das irgendwie mit den Stunden abgerechnet wurde oder so. Ja. Und mittlerweile mache ich es so, dass ich tatsächlich zwar immer noch so ein bisschen meine Stunden und vor allem Erfahrungswerte, wie lange Projekte dauern, im Hinterkopf habe. Aber ich rechne mindestens nochmal der Betrag, der rauskommt, mindestens nochmal 50% drauf. Weil es gibt einfach so viele ich nenne sie mal emotionale Variablen in einem Projekt.
Steht das auch so auf dem Angebot als
ja, Posten? Ja, steht es. Unten noch so alle emotionalen Korrekte, die man einfach vorher nicht mit einberechnen kann. So, ne? Und dann, was ich aber immer gemacht habe von vornherein, war zu sagen, es gibt bestimmte, also im Design hast du oftmals, dass du so Korrekturphasen hast. Also du machst irgendwie zwei Logos, ja, präsentierst beide, dem Kunden gefällt keins, dann lässt du eine Korrekturphase noch mit in dem Angebot drinne. Mhm. Dem Kunden gefällt es wieder nicht. Und danach fängst du an, die weiteren Korrekturphasen abzurechnen.
Das ist ja das Ding bei so Sachen, die so von Subjektivität abhängen. Ja. Also weil Design ist ja im Prinzip schon subjektiv und es gibt nicht so ein Mess, also so, man kann nicht hingehen und sagen, okay, das ist jetzt objektiv feststellbar, dass es erfüllt ist, der Auftragsgegenstand. Mhm. Ne?
Ja.
Das ist halt das Ding bei euch.
Ja, absolut, absolut. Es wird aber, ich glaube, ich werde so von Jahr zu Jahr damit einfach insgesamt besser. So, ne? Die Angebote werden viel, viel konkreter, viel, viel genauer auch am Ende. Ja. Und am Endeffekt wird es dann auch lukrativer. Es gibt ja immer noch diese Geschichte mit tatsächlich Value-Based Pricing.
Ja, es gibt so viele Ansätze, deswegen.
Das mit dem Value-Based Pricing habe ich noch nicht so 100% irgendwie für mich entdeckt.
Ich auch nicht.
Und was für mich auch immer eine Sache war, verschiedene Kunden bezahlen trotzdem verschiedene Preise so. Das war bei mir aber auch schon immer klar. Also wenn du ein kleines Startup bist, dann ist es ganz klar, dass du nicht das gleiche bezahlst wie ein größerer Mittelständler.
Aber ist das nicht fast dieses Value-Based Pricing?
Ja, ist es schon so ein bisschen. Ich glaube einfach, dass ich das vielleicht noch nicht so ganz konkret durchziehe, wie das vielleicht gepredigt wird. So. Man findet da so ein bisschen so seinen Mittelwert. Was ich irgendwann mal auch gemacht habe, ist auch wirklich mal den Stundensatz tatsächlich ausgerechnet und einfach mal geguckt, was sind denn irgendwie die Fixkosten so.
Kann man das wissen?
Ja, also, nee, manchmal.
Wenn man es wissen will, Link zu unserem Stundensatzrechner ist in den Show.
Also, check das aus.
So, wenn ich das gemacht habe, bin ich depressiv. Also ich weiß nicht, man sollte es überlegen.
Weil sowas Niedriges dabei rauskam oder weil es viel höher ist als das, was du sonst abrechnest?
Ja. Nee, also bei irgendwie das, was dann für mich, ich habe es mal irgendwie gegengerechnet irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wo ich das überall gemacht habe und dann fiel mir auf, dass ich eigentlich voll wenig verdiene.
Ja, ich habe gerade gestern gelesen, der durchschnittliche Stundensatz von Freelancern in Deutschland ist 92 Euro. Und jetzt können alle Freelancer das Weinen anfangen.
Ja, ich hatte bei eurem Quiz mitgemacht in der Story und habe auf 60 Euro getippt, dann kam 92 raus. Dann habe ich mir gedacht, fuck, man kriegt auf jeden Fall irgendjemand eine andere dicke Rechnung, weil meiner ist zu niedrig.
Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass im Saarland der höchste Wert liegt tatsächlich.
Nee, also ich auch nicht. Auch
Berlin oder Hamburg. Ich kenne das ja immer im Saarland, alle mit dem Porsche unterwegs.
Ja, kann sein, ich war da noch nie, aber
genau, aber das ist so im Moment so, wie ich irgendwie die Projekte bepreise. Ja. Und was ich auch irgendwann angefangen habe, wo man ja als Freelancer am Anfang auch mal Angst hat, so ein bisschen Projekte zu teuer anzubieten. Also viele Leute denken dann, oder habe ich das Gefühl so, irgendwie das Logo, weiß ich nicht, ob der 1000 Euro bezahlt dafür. Ja, ich mach mal lieber 500 so, ne? Mhm. Also am Anfang, ich spreche wirklich vom Anfang, ist es echt okay, wenn du einfach das geringer machst, weil du erstmal Erfahrung sammeln musst, ne? Aber ich spreche jetzt hier wirklich von zweites, drittes Semester während dem Studium und so, dann ist das okay. Kein
Vollzeit
Ding.
Ist dann was anderes, ne? Wenn du dann
absolut. Das ist was komplett anderes und wenn du bis dahin die Erfahrung nicht gesammelt hast, dass du deine Leistung für einen gewissen Preis anbietest, der nicht zu ändern ist, bis zu einem gewissen Rahmen natürlich, dann ist es nicht das Richtige für dich so, ne? Du musst dann anfangen, auch ehrlich zu dir selber zu sein, so, ne? Ja. Und klar muss man jetzt wieder in dieser komfortablen Situation sein, zu sagen, die Website, keine Ahnung, die kostet 10.000 Euro, so, und wenn nicht, dann sind wir einfach nicht die richtigen Partner, so, ne? Ich hatte, kann man aus dem Nähkästchen reden, ich hatte auch Anfragen, so, wo dann wirklich mit Inbrunst gesagt wurde, so, das ist viel zu teuer, ey! Und dann wurde ich komplett wegeskaliert, so bei 5.000 Euro Website irgendwie E-Commerce-Shop, das war dann so, wo ich mir gedacht habe, vielen Dank für das Gespräch, ist kein Problem, aber ich glaube, wir sind einfach nicht die richtigen Partner.
Das wird auch schnell persönlich genommen, wenn du einen Preis nennst,
ja,
ne? Also ist total so ein Phänomen, natürlich nicht bei, also weniger bei professionelleren Kunden, aber wenn du jetzt so Einzelkunden hast, weiß ich nicht, Hofladen so und so oder so, dann wird das ganz schnell persönlich genommen, wenn du da mit einem Angebot auffährst, was so gar nicht in den Vorstellungen der Person war, die da dir gegenüber sitzt.
Ja, absolut. Was aber auch irgendwie an der Stelle so bezüglich Angebot noch so ein Tipp ist, das ist auch so über die Jahre, habe ich das erst so richtig verstanden, man muss echt aufpassen, dass man dort nicht eine Sprache benutzt, die andere Menschen und vor allem Auftraggeber, die überhaupt nichts in deiner Thematik sind, nicht verstehen. So, ne?
Ja.
Weil am Ende bezahlst du sonst Dinge, die du nicht checkst. Und das ist irgendwie uncool. Weil
das driftet jetzt schon sehr in die Kommunikation, ja, ne? Dass du keine Fachbegriffe benutzt, ja, weil dein Kunde versteht ihn nicht. Und dann gibt es ganz schnell Missverständnisse und so. Ne?
Ja, vor allem fällt es mir langsam immer schwerer, meine Frage noch zu stellen. Also an sich müsste ich jetzt eigentlich fragen, grenz doch mal die wichtigste Erkenntnis, die du im Laufe deiner Selbstständigkeit erlangt hast, ein. Also welches davon war die wichtigste? Oder hast du die wichtigste im Petto?
Okay, ich versuche das zu komprimieren, so die allerwichtigste, I try. Ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist, am Selbstständigkeits-Freelancer-Dasein, du entwickelst eine extreme Offenheit und Empathie für Probleme und Strukturen anderer Menschen. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass du das als in einem Angestelltenverhältnis lernen kannst, so. Klar, da lernst du andere anders als beispielsweise Projektmanager mit Kunden umzugehen und so, aber du fängst, weil du als Freelancer oft auch, gerade wenn du mit kleinen Kunden zu tun hast, auf einer sehr persönlichen Ebene mit den Menschen arbeitest, mhm, und das ist eine große, große Erkenntnis. Dann glaube ich noch, ändert man die Haltung zu seiner Arbeit ganz, ganz stark. Dass du immer gewillt, weil Freelancer sein ist sehr an deine Persönlichkeit gebunden und deine Arbeit dementsprechend auch. Und wenn du deine Arbeit nicht gut machst, dann ist deine Persönlichkeit vielleicht auch nicht gut. Und deswegen, das sind,
ich würde mal die These aufstellen, dass Freelancer die besseren Angestellten sind.
Es ist eine Vermutung, die habe ich schon häufig diskutiert und eigentlich jedes Mal eigentlich immer auf dasselbe Ergebnis gekommen, also dass Freelancer das tatsächlich sind, das weil du als stimmt. Freelancer lernst mitzudenken und hinterfragst und also du musst ja
dich, ich glaube, danach hast du so viel mehr Empathie für Entscheider in deinen Abteilungen und sowas. Das
ja, nicht nur das, also du arbeitest ja auch zum Beispiel besser mit, also als Webdesigner arbeitet man automatisch zum Beispiel besser mit Designern zusammen, weil man ungefähr nachvollziehen kann, was sie zu tun haben, weil man hat es ja irgendwann mal auch vielleicht ein bisschen selbst gemacht. Ja. Und das in jedem Gebiet. Also ich merke das zum Beispiel immer, wenn ich mal irgendwo anders in ein paar Tage in einem Unternehmen wieder bin, dann gliedere ich mich unglaublich schnell in alle Abteilungen ein, weil ich unbedingt wissen will, was die alle machen und kann auch besser kommunizieren. Also das läuft meistens ziemlich gut.
Ja, das ist so eine These, könnte man auf ein Shirt drücken, oder? Freelancer sind die besseren Angestellten.
Mach ein Hoodie und mach drei Pins noch draus.
Jetzt im Freelancer-Podcast-Shop.
Nice. Ja, cool, dass du das auch so empfindest. Ich war mir da immer nie so sicher, ob man da so ein bisschen mit alleine irgendwie ist mit dieser Auffassung auch, dass man sich so schnell irgendwie in so Strukturen rein denkt und so weiter und so fort. Ich habe mich immer gefragt, um was es liegt. Aber wenn du da die gleiche Erfahrung hast, cool.
Wenn ich in so einer HR-Abteilung sitzen würde und so eine Entscheidung treffen würde und jemand schreibt in seinen Lebenslauf, dass er 3 Jahre selbstständig war, dann würde ich schon eher geneigt sein, diese Person einzustellen, weil ich weiß, dass sie verstanden hat, worum es in Projekten, also kommt natürlich immer darauf an, womit und so, aber meistens kann man davon ausgehen, dass die Person verstanden hat, wie sich auch die andere Seite anfühlt. Und ich glaube, dass die Zusammenarbeit mit Projektmanagern und Teamleitern und sowas so viel besser ist mit so einer Person, weil die einfach weiß, worauf es ankommt. Aber ist nur eine These. Ich habe sie jetzt noch nicht auf die Probe gestellt, ehrlich gesagt.
Ja, aber bin ich bei dir.
Ja. Wir haben eine neue Rubrik tatsächlich eingeführt in den Podcast, die wir heute das erste Mal testen wollen. Mal sehen, ob das funktioniert oder nicht. Und zwar eine Schnellfragerunde. Ich stelle dir eine Frage, also ich stelle dir jetzt ein paar Fragen, alles Entweder-Oder-Fragen und du antwortest einfach mit einer Option oder der anderen. Und es geht einfach darum, was findest du besser, wo bist du eher geneigt? Wenn beide Optionen nicht so zutreffen, nimm einfach das, was wo du eher sagst, das trifft eher zu.
Also okay, es gibt keine Mitte.
Let's genau. Go. Kriegen wir hin.
Es ist alles schwarz und weiß hier im Freelancer-Podcast. Ja, es gibt
so
hier
wie
keine,
die Welt.
Ja, wir starten einfach mal gucken, wie das funktioniert. Also, Coworking oder Homeoffice?
Coworking.
Agentur oder Startup?
Startup.
Nach Stunden oder Festpreis?
Festpreis.
Risiko oder Sicherheit?
Risiko.
Web oder Mobile First?
Web.
Konferenz oder Meetup?
Meetup.
Theorie oder Praxis?
Praxis, 100%.
Habe ich mir fast gedacht. Und zuletzt, Video oder Podcast?
Für mich persönlich Video.
Okay. Ja, ja, interessant. Ja,
also, das, okay. Das war's an dieser Stelle. Ja, ich finde es spannend, weil Audio wird ja so gehypt, ne? Das ist ja, ja. So dieses, alles wird jetzt Audio First werden, weil Leute halt Multitasking. Also es gibt ja schon dieses Argument, dass man sagt, man kann bei mehrere Sachen machen, wenn man was hört, kann man auch nebenbei arbeiten und sowas. Aufmerksamkeit musst du immer noch haben, aber.
Ja. Also ich bin auch ein großer Podcast-Fan. Ich glaube aber, ja, okay, Audio First, bla bla bla, das stimmt schon. Ich glaube,
aber du bist Designer, du musst visuell wählen.
Ja, das vielleicht auch. Aber ich glaube auch, ja, man kann irgendwie 3 Podcasts auf einmal hören, während man kocht, irgendwie Kinder betreut und sonst irgendwas macht. Aber Menschen sind keine Kraken mit 4 Gehirnen. Wir sind nicht dazu gemacht.
Noch
40, noch nicht.
Ja, eben, also das kann noch ja nicht. Noch werden. Also wir bereiten stimmt. uns ja nur schon
ich glaub, mal. Ich glaube, Elon Musk hat da Pläne.
Genau. Cool. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserer, also das wiederum ist eine sehr alte Frage, die wir schon eigentlich immer
haben. Alte Rubrik, ja.
Und zwar der eine ultimative krasse Tipp, den du jedem Freelancer mit auf den Weg geben würdest.
Okay. Das ist die schwerste Frage von allen. mein Number One Tipp, wenn ich alles andere ausblenden würde, ist, du kannst nur Freelancer sein, wenn du 100% du selbst bist. Und das sage ich einfach aus dem Grund, weil ich daran glaube, dass Leute nicht deine Leistung, nicht deine Skills buchen. Klar, die sind kommen mit dir einher, aber sie buchen halt deine Persönlichkeit und buchen dich ganz persönlich. So, ich buche nicht Unternehmen X, sondern ich buche Fabrice. Und deswegen arbeite ganz, ganz intensiv an deiner Persönlichkeit, an dir selbst, an deinen Skills und mach dein Bild für dich über dich selbst klarer und auch klarer, was andere Leute von dir halten sollen.
Finde ich richtig. Das haben wir nicht in dieser Form, glaube ich, schon häufiger gehört, oder?
Nee, also really? In der Form eigentlich,
also sei du selbst. In ähnlicher Form so. Aber das ja, ist genau. was sich wiederholt, auf jeden Fall.
Aber wirklich auf Persönlichkeit ist nochmal noch ein bisschen spezifischer auf einen selbst getrimmt. Nee, finde ich super. Also gehe ich komplett konform mit.
Cool.
Ja, kann ich auch unterschreiben. Fabrice, wo findet man dich denn, wenn man sich von dir, also ich habe ja jetzt schon sehr von deinem Content geschwärmt, oder von deiner Webseite, glaube ich, nur, das haben wir nur im Vorgespräch, habe ich das eben erzählt, aber du machst für Designer Content, ne, auf Instagram, wo genau. findet man dich sonst noch so?
Okay, wenn ihr mich finden wollt, dann findet ihr mich auf meiner Webseite, einfach fabrice-pöhlmann.de, da sind alle, ich würde mal sagen, alles rund um meine Services abgebildet, ansonsten bei Instagram einfach auf Fabrice Pöhlmann eingeben, da sind alle Contents rund ums Thema Design, UX, UI und Brand. Also wenn ihr selber Designer seid oder einen Designer braucht, check this out. Und ihr findet ein bisschen was noch auf YouTube, auch einfach unter Fabrice Pöhlmann. Ganz easy der Name. Dort gibt es noch ein bisschen Content rund ums Thema Produktdesign und wie man Produktdesign besser machen kann.
Hast du gerade überlegt, welches Thema du selbst dort vorstellst?
Ja, das habe ich tatsächlich, weil im Moment gibt es 3 und so richtig geil strukturiert ist das noch nicht. Deswegen habe ich jetzt das ausgesucht, was ich am coolsten finde.
Okay, cool. Also alle Links sind wie immer in den Shownotes.
Ja, und klare Empfehlung für alle Designer. Also es ist wirklich, ich bin gar nicht so der Designer eigentlich. Also ich mache es auch, aber es ist nicht so mein Kerngebiet und trotzdem ist es für mich ein riesiger Mehrwert, weil ich finde, das ist alles sehr detailreich erklärt. Also ich habe das Fabrice eben schon im Vorgespräch gesagt, ich finde, es ist sehr auf den Punkt gebracht, aber es ist jetzt nicht einfach nur so oberflächlich erklärt, sondern es geht teilweise auch mal in die Tiefe, was irgendwelche Design-Praxistipps angeht oder so. Also mal angucken, alle Links sind in den Shownotes und bleibt eigentlich nur noch dir zu danken, Fabrice, dass du hier warst und was erzählt hast zum Thema Freelancing.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich meine Gedanken bei euch überhaupt teilen durfte. Ihr habt das super nice gemacht, es hat mega Bock gemacht. Gerne immer wieder.
Wir machen nochmal eine Folge, wir haben so mehrere Themen jetzt angerissen, ne, im ganzen Dings. Also gerne nochmal mit einem Praxis- oder mit einem Expertenthema, wie wir das ja so schön nennen, wo es dann im Titel auch steht. Wenn ihr Freelancer seid, wovon wir einfach mal stark ausgehen oder vielleicht wollt ihr es werden, dann schaut doch mal in unsere Facebook-Gruppe Freelancer Kooperation und Austausch. Da könnt ihr euch mit anderen Freelancern vernetzen. Wir haben da Chatgruppen für lokalen Austausch. Wir starten jetzt eine Meetup-Reihe, da auch die Ankündigung direkt in Hamburg findet jetzt am 27. Mai das erste Meetup statt. Ist heute online gegangen, könnt ihr euch einfach auf der Facebook-Seite für anmelden. Wir suchen auch noch eine Location, falls ihr irgendwie einen Tipp habt. Und genau, einfach in die Gruppe gucken und beitreten und euch gerne dort vorstellen. Ansonsten haben wir noch einen Slack-Workspace für Freelancer, wo ihr euch dann so ein bisschen direkter austauschen könnt. Beide Links sind in den Shownotes. Und wenn ihr noch Inspiration sucht, dann schaut euch mal unsere Doku über Freelancing an. Freelance Germany ist auch in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Ciao. Servus.
Peace out. Ciao.